Das Bekenntnis. Der Herr Jesus, in seiner menschlichen Natur, die so mit der göttlichen vereinigt ist, wurde geheiligt und mit dem Heiligen Geist ohne Mess gesalbt, in ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen, es gefiel dem Vater, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte, auf dass er, heilig, unschuldig, unbefleckt und voller Gnade und Wahrheit, völlig ausgerüstet wäre, das Amt eines Mittlers und Bürgen auszuführen. Dieses Amt hat er nicht selbst an sich genommen, sondern wurde dazu von seinem Vater berufen, der alle Macht und alles Gericht in seine Hand legte und ihm gebot, dasselbe auszuführen. Westminster Bekenntnis, Kapitel 8, Abschnitt 3. Einleitung. Das Wasser des Jordans ist nicht klar. Es fließt trüb vom Schlamm der Berge des Libanon herunter, eine braune Strömung durch ein Tal, das 300 Fuß unter dem Meeresspiegel liegt. An einem Tag, den kein Kalender verzeichnet, stand ein Mann in diesem Wasser, die Menge drängte zu ihm hin, sein Gewand aus Kamelhaar klebte ihm am Leib, derselbe Fluss, der sich einst vor Josua geteilt und Elia trockenen Fußes hinübergetragen hatte. Er war der letzte Prophet der alten Ordnung, die Stimme, die in der Wüste rief, und er taufte Sünder zur Vergebung der Sünden. Und dann kam ein Sünder, der keine Sünde hatte. Jesus von Nazareth stieg in den Jordan, nicht weil er Buße nötig gehabt hätte, sondern weil er unter die Übertreter gezählt werden musste, öffentlich mit dem Volk verbunden, das er zu retten gekommen war. Johannes erkannte ihn, oder vielmehr, Johannes war gesagt worden, woran er ihn erkennen würde, auf welchen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und als Jesus aus dem Wasser stieg, rissen die Himmel auf, der Geist fuhr in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab, und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Dies war nicht der Beginn der Salbung Christi. Es war die öffentliche Kundgebung einer Salbung, die ihm vom Augenblick seiner Empfängnis an eigen war, als der Heilige Geist Maria überschattete und die menschliche Natur des ewigen Sohnes zu bestehen begann. Was das Bekenntnis in Abschnitt 3 erklärt, ist dies, der Herr Jesus wurde in seiner menschlichen Natur, jener Natur, die er annahm, als er wurde, was er nicht war, während er blieb, was er war, geheiligt und mit dem Heiligen Geist ohne Mess gesalbt, ausgestattet mit jeder Gabe, die das Amt erforderte, das er übernommen hatte, und in dieses Amt gesandt durch das ausdrückliche Gebot des Vaters. Abschnitt 1 führte uns in den ewigen Ratschluss, in dem der Sohn vor Grundlegung der Welt zum Mittler erwählt wurde. Abschnitt 2 brachte uns nach Bethlehem und vor das Geheimnis der Menschwerdung, wo das ewige Wort Fleisch wurde. Nun steht Abschnitt 3 Uhr nachts Jordan und blickt auf den Geist, der herabfährt, denn die Frage, die dieser Abschnitt beantwortet, ist nicht, wer Christus ist, das wurde durch den ewigen Ratschluss und die hypostatische Union entschieden, sondern ob er ausgerüstet ist. Ist der Mittler mit allem versehen, was das Werk verlangt? Genügt seine menschliche Natur für die Last? Hat er vom Vater alles empfangen, was nötig ist, um zwischen einem heiligen Gott und einem sündigen Volk zu stehen, um Mittler und Bürge zu sein, jener, der für die Schuld einsteht und sie mit seinem eigenen Blut bezahlt? Die Antwort des Bekenntnisses ist ein uneingeschränktes Ja. Der Geist ist ihm ohne Mess gegeben. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind in ihm verborgen. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Er ist heilig, unschuldig, unbefleckt und von den Sündern geschieden, und gerade darum kann er Sünder vollkommen selig machen. Die biblischen Grundlagen. Das Bild des ausgerüsteten Mittlers, das das Bekenntnis zeichnet, ist nicht aus einem einzigen Schriftwort gewoben, sondern aus der ganzen Breite des apostolischen Zeugnisses. Folgen wir den Fäden, wie die Westminster-Väter ihnen folgten. Der vierte Evangelist überliefert eine Erklärung Johannes des Täufers, die unmittelbar das Verhältnis des Geistes zu Christus betrifft. Wir lesen, denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte, denn Gott gibt den Geist nicht nach dem Mess. Das Griechische, das Luther mit nicht nach dem Mess übersetzt, lautet ek metru, nicht in abgemessenen Anteilen, nicht spärlich. Die Propheten des Alten Bundes empfingen den Geist für bestimmte Aufgaben und bestimmte Zeiten, der Geist kam über sie, und der Geist konnte weichen. Simson spürte die Kraft des Geistes und zerriss einen Löwen, er wachte auch eines Morgens auf und wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Auf Christus aber ruhte der Geist ohne Mess, ohne Einschränkung, ohne Begrenzung. Der Geist wurde über die menschliche Natur des Mittlers ausgegossen, nicht ein Anteil, sondern der Geist in seiner ganzen Fülle. Dies bedeutet nicht, dass Christ die menschliche Natur allgegenwärtig oder allwissend wurde. Die menschliche Natur blieb endlich, denn sie war vollkommen menschlich. Sie wuchs an Weisheit und Größe, sie lernte Gehorsam durch Leiden, sie wusste den Tag und die Stunde des Endgerichts nicht. Aber der Geist erfüllte und durchdrang diese menschliche Natur so vollkommen, dass jede Fähigkeit, die sie besaß, vollkommen auf ihr bestimmtes Ziel hin ausgerichtet war. Christus handelte nie aus einem menschlichen Antrieb, der nicht durch den Geist geheiligt gewesen wäre. Er sprach nie ein Wort, das nicht des Vaters Wort gewesen wäre. Er übte nie eine Macht aus, die nicht das Wirken des Geistes gewesen wäre. Der Mittler war kein selbstangetriebener Held, der das Heil aus eigener Kraft vollbrachte. Er war in seiner Menschheit das höchste Beispiel eines Lebens, das in vollkommener Abhängigkeit vom Heiligen Geist gelebt wurde, und darum ist sein Leben das Vorbild jedes Lebens, das derselbe Geist innewohnt. Paulus vertieft unser Verständnis im Kolosserbrief. Er schreibt von Christus, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das Wort verborgen, griechisch apokryphoi, bedeutet nicht, dass diese Schätze vor uns versteckt, unzugänglich und verschlossen wären. Es bedeutet, dass sie in Christus wie in einer Schatzkammer aufbewahrt sind, in ihm gebündelt, statt unter den widerstreitenden Systemen menschlicher Spekulation verstreut zu sein. Die Gnostiker von Kolosse boten geheimes Wissen feil, das nur den Eingeweihten zugänglich war. Paulus antwortet, dass die wahre Weisheit nicht geheim, wohl aber gebündelt ist, sie ist in einer Person verborgen, und diese Person wird öffentlich verkündigt. Willst du den Sinn Gottes erkennen, so steigst du nicht durch mystische Erfahrung oder philosophische Grübelei empor. Du gehst zu Christus, in dem die Schätze aufbewahrt sind. Jede Frage, die der menschliche Geist über Gott stellen kann, über den Menschen, über die Sünde, über das Heil, über den Sinn der Geschichte und die Bestimmung des Kosmos, die Antwort, ihrem Wesen nach, ist Christus. Er ist nicht eine Quelle der Weisheit unter vielen. Er ist die Schatzkammer, in der alle Weisheit ruht, und von ihm nimmt jede wahre Einsicht ihren Ursprung. Derselbe Apostel hatte bereits zuvor, im ersten Kapitel desselben Briefes, die gewichtige Erklärung niedergeschrieben, denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Das griechische Wort Plama, Fülle, ist derselbe Begriff, den die Gnostiker für die Gesamtheit göttlicher Emanationen gebrauchten, die ihrer Meinung nach die Kluft zwischen dem höchsten Gott und der materiellen Welt überbrückten. Paulus nimmt ihren Begriff und füllt ihn mit christlichem Inhalt. Die Fülle ist nicht eine Kette von Zwischenwesen, sondern eine Person, und in dieser Person wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Der Vater hatte Wohlgefallen daran. Es war keine Notwendigkeit, die ihm von außen auferlegt wurde, es war das Wohlgefallen seines Willens. Dasselbe Wohlgefallen, das den Sohn im ewigen Ratschluss zum Mittler erwählte, hat nun seine Freude daran, alle Fülle im fleischgewordenen Sohn wohnen zu sehen. Nichts fehlt. Nichts wurde zurückgehalten. Der Mittler ist mit allem ausgerüstet, was das Amt erfordert. Der Verfasser des Hebräerbriefes zeichnet das sittliche Bild des ausgerüsteten Mittlers in einer Sprache von besonderer Dichte und Schönheit. Wir lesen, denn einen solchen Hohenpriester mussten wir haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden und höher ist als der Himmel. Vier Eigenschaftswörter, jedes ein Schliff einer einzigen Vollkommenheit. Heilig, griechisch Hosios, beschreibt eine Herzenshaltung, die ganz auf Gott gerichtet ist, eine Frömmigkeit, die nicht bloß äußerlich ist, sondern aus den tiefsten Quellen der Person quillt. Unschuldig, Akakos, heißt wörtlich ohne Böses, unschuldig nicht im Sinne von Naivität, sondern im Sinne von ohne Gemeinschaft mit der Sünde, ohne verborgene Bösartigkeit, ohne heimliche Verbundenheit mit der Finsternis. Unbefleckt, Amiantos, ist ein kultischer Begriff aus der Sprache des Opfers. Der Hohepriester des Alten Bundes musste frei von zeremonieller Unreinheit sein, ehe er das Heiligtum betreten dürfte, Christus aber ist frei von der inneren Befleckung, die alles zeremoniell nur versinnbildlichen konnte. Von den Sündern geschieden, Kechrisminus apote en hamat elen, bedeutet nicht, dass Christus die Gesellschaft der Sünder mied, denn er aß mit ihnen und berührte sie und ließ eine Frau von der Straße seine Füße mit ihren Tränen waschen. Es bedeutet, dass er von ihnen im Wesensgepräge seiner Person geschieden war. Er war unter Sündern, ohne von ihnen zu sein, in der Welt, ohne von der Welt zu sein, versucht ohne nachzugeben, erprobt ohne zu versagen. Dies ist die Art von Hohenpriester, die wir brauchten, einen, der unsere Befleckung berühren konnte ohne befleckt zu werden, der unsere Sünde tragen konnte ohne sündig zu werden, der in unsere Finsternis eintreten konnte ohne dass die Finsternis in ihn eintrat. Die sittliche Vollkommenheit Christi ist kein abstraktes theologisches Datum. Sie ist der Grund unserer Errettung. Ein Hohepriester, der zuerst für seine eigenen Sünden opfern müsste, könnte niemals die Sünden anderer sühnen. Christus aber hatte keine eigenen Sünden. Alles Blut, das er vergoss und er vergoss es ganz, vergoss er für uns. Seine Heiligkeit ist die Bedingung seines Priestertums und sein Priestertum ist der Kanal unserer Reinigung. Der alttestamentliche Prophet, der die Salbung des kommenden Knechtes durch den Geist am klarsten voraussah, war Jesaja. Der Prophet spricht, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Als Jesus in der Synagoge zu Nazareth aufstand und diese Worte las, schloss er die Buchrolle, setzte sich und sprach, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Er beanspruchte die Salbung für sich. Der Geist war auf ihm, nicht zu seinem persönlichen Trost, sondern zu seinem öffentlichen Amt. Er war gesalbt, zu predigen, zu heilen, zu befreien, zu verkündigen. Jede Handlung seines Dienstes floss aus der Ausrüstung seiner Menschheit durch den Geist. Die Wunder waren durch den Geist gewirkt. Die Lehre war durch den Geist gegeben. Das Erbarmen, das ihn zu den Volksmengen trieb, war durch den Geist entzündet. Und der Gehorsam, der ihn zum Kreuz trug, war durch den Geist gestützt. Von der Krippe bis zum Grab, von der Empfängnis bis zur Auferstehung, wurde das menschliche Leben des Sohnes Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes gelebt. Petrus fasste dieselbe Wahrheit zusammen, als er dem Haus des Cornelius predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft, der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Das Griechische fasst es in einen einzigen Ausdruck, Diltenoergeten, er durchzog das Land, wohltuend. Wohin er auch kam, wurde die Welt in seinem Gefolge heil, nicht weil er ein Menschenfreund war, sondern weil er der Gesalbte war, der Mittler, der sein Amt in der Kraft des Geistes ausführte. Der Hebräerbrief fügt dem Bild des Mittlers einen rechtlichen Begriff hinzu, den das Bekenntnis aufgreift. Jesus ist der Bürger eines besseren Bundes geworden. Das griechische Engios bezeichnet jemanden, der für die Verpflichtung eines anderen einsteht, der als der Verantwortliche für eine Schuld auftritt, die er nicht selbst gemacht hat. Ein bloßer Lehrer kann kein Bürger sein. Ein Vorbild kann den Zorn Gottes nicht tragen. Aber einer, der heilig, unschuldig, unbefleckt und von den Sündern geschieden ist, einer, der keine eigene Schuld hat, kann freiwillig die Schuld anderer übernehmen und sie tilgen. In diesem Wort, Bürger, verdichtet sich die ganze rechtliche und bundesschließende Wirklichkeit des Mittleramtes. Was die Westminster-Väter meinten. Als die Westminster-Väter diesen Abschnitt formulierten, richteten sie ihre Aufmerksamkeit auf eine Reihe von Irrtümern, die die Genugsamkeit des Mittlerwerkes Christi zu untergraben drohten. Vier Anliegen lasteten besonders auf ihrem Sinn. Das erste betraf jene, die leugneten, dass Christi menschliche Natur der Heiligung durch den Geist bedürfte. Wenn die menschliche Natur Christi mit der göttlichen Person des Sohnes vereinigt war, so wandten einige ein, wozu brauchte es dann den Geist, um sie zu heiligen? Würde die Vereinigung selbst nicht alle nötige Heiligkeit gewährleisten? Die Väter antworteten, indem sie darauf bestanden, dass die menschliche Natur Christi, obgleich von der Empfängnis an sündlos, ein Geschöpf war und als Geschöpf der stützenden und heiligenden Gegenwart des Geistes bedürfte, um in vollkommenem Gehorsam gegenüber dem Vater zu leben. Die Vereinigung der beiden Naturen in einer Person machte die menschliche Natur nicht selbstgenügsam. Christus betete. Christus vertraute. Christus wurde erhört, als er in Ängsten war. Die Salbung mit dem Geist war keine Überflüssigkeit, sie war das verordnete Mittel, durch das die menschliche Natur des Mittlers in ununterbrochener Gemeinschaft mit dem Vater bewahrt und zu jedem Akt des Gehorsams befähigt wurde. Die Väter werden einem feinen Doketismus, der die Menschheit Christi zu einem bloßen Werkzeug seiner Gottheit machen wollte, statt zum Schauplatz eines wirklichen und abhängigen menschlichen Lebens. Der zweite Irrtum war der Socinianismus, der in jedem Abschnitt dieses Kapitels wieder auftaucht. Fausto Socini und seine Anhänger leugneten, dass Christi Tod irgendeinen sühnenden Wert habe. In ihrem System war Christus ein Lehrer und ein Vorbild, nicht ein Opfer. Das Bekenntnis antwortet mit einem Wort, das die Socinianer nicht in ihr System einbauen konnten, Bürge. Ein blosser Lehrer kann nicht Bürge sein. Ein Vorbild kann die Schuld nicht tilgen. Aber einer, der heilig, unschuldig, unbefleckt und von den Sündern geschieden ist, kann die Schuld seines Volkes freiwillig auf sich nehmen und vollständig bezahlen. Die Väter wählten Bürge. Mit Bedacht und verankerten das ganze Werk Christi im rechtlichen und bundesschließenden Rahmen der Schrift, gegen jeden Versuch, den Mittler auf einen sittlichen Einfluss zu verkleinern. Der dritte Irrtum war die Behauptung mancher Schwärmer und Radikaler des 17. Jahrhunderts, jeder Mensch, der den Geist habe, könne das Mittleramt übernehmen oder eine Autorität beanspruchen, die derjenigen Christi gleichkomme. Die Quäker in ihren extremeren Äußerungen sprachen vom inneren Licht, als ob es die äußere Offenbarung überflüssig mache und jeden Gläubigen zu einem kleinen Christus erhebe. Das Bekenntnis antwortet, indem es die Einzigartigkeit des Mittleramtes feststellt, Christus hat dieses Amt nicht selbst an sich genommen, sondern wurde von seinem Vater dazu berufen, der alle Macht und alles Gericht in seine Hand legte und ihm gebot, dasselbe auszuführen. Niemand sonst ist so berufen worden. Niemand sonst ist so gesalbt worden. Niemand sonst hat alle Macht und alles Gericht empfangen. Das Mittleramt ist kein nachzuahmendes Muster, sondern ein zu empfangendes Werk. Wir wiederholen Christi Mittlerschaft nicht, wir ruhen in ihr. Der Geist, der Christus ohne Mess salbte, wohnt nun nach Mess in den Gläubigen, nicht um sie zu Mittlern zu machen, sondern um sie durch den Glauben mit dem einen Mittler zu vereinen. Robert Shaw, der schottische Ausleger des Bekenntnisses, dessen Darlegung Generationen von Presbyterianern unterwiesen hat, lenkt die Aufmerksamkeit auf die sorgfältige Verknüpfung zwischen Christi sündlosem Charakter und seiner Tauglichkeit für das Mittleramt. Es genügt nicht, von Christus zu sagen, er sei mächtig oder weise oder barmherzig gewesen. Er musste heilig, unschuldig, unbefleckt und von den Sündern geschieden sein. Ein Mittler, der auch nur die leiseste Spur von Sünde an sich trüge, könnte sich einem heiligen Gott nicht nahen. Die Seraphim in Jesajas Schauung bedeckten ihr Angesicht und ihre Füße in der Gegenwart des dreimal heiligen Gottes. Wie viel mehr muss der Mittler, der nicht nur zur Anbetung, sondern als Vertreter eines sündigen Volkes vor den Thron tritt, von jedem Makel frei sein? Shaw zieht die seelsorgerliche Folgerung, wenn Christus heilig sein musste, um dein Mittler zu sein, dann ist seine Heiligkeit keine Schranke zwischen ihm und dir, sondern das, was ihn gerade zugänglich macht. Dass er unbefleckt ist, stößt dich nicht weg, es zieht dich heran, denn nur ein unbefleckter Priester kann den Befleckten reinigen. Deine Sünde, so groß sie auch sei, übersteigt seine Reinheit nicht. Seine Reinheit überwindet deine Sünde. Die Formulierung völlig ausgerüstet unterstreicht die Vollständigkeit der Ausstattung. Nichts fehlt. Nichts ist unversorgt geblieben. Der Mittler steht vor dem Vater mit jeder Befähigung, die das Amt erfordert. Ihm fehlt nichts, und weil ihm nichts fehlt, fehlt auch denen nichts, die durch ihn zu Gott kommen. Ihr seid vollkommen in ihm, schreibt Paulus. Die Vollständigkeit des Mittlers ist der Grund der Vollständigkeit des Gläubigen. Was Christus in Fülle besitzt, besitzt der Gläubige in der Vereinigung mit ihm. Ein weiterer Punkt, den die Väter mit der Wendung alle Macht und alles Gericht festhalten, ist die amtliche Einsetzung des Sohnes. Der Vater gab dem Sohn Vollmacht über alles Fleisch, das Recht, Gericht zu halten, die Macht, selig zu machen und zu verdammen. Diese Übertragung von Vollmacht war nicht die Mitteilung von etwas, das dem Sohn als Gott fehlte, als Gott besaß er alle Macht von Ewigkeit her. Es war die Verleihung der mittlerischen Vollmacht an den fleischgewordenen Sohn, die öffentliche Einsetzung des Gottmenschen in sein Amt als Herrscher und Richter über alles. Diese Einsetzung ist der Grund aller Evangeliumsverkündigung. Wenn die Kirche die Menschen zu Buße und Glauben ruft, tut sie es im Namen dessen, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Das Gebot, das Amt auszuführen, kommt vom Vater, der Auftrag, Das Amt zu verkündigen, kommt vom Sohn. Jede Predigt, jede Taufe, jede Abendmahlsfeier ist eine Handlung, die unter der Vollmacht des beauftragten Mittlers vollzogen wird. Theologische Tiefe. Die Theologen der Kirche haben die Themen dieses Abschnitts mit der Ehrfurcht und Genauigkeit erforscht, die ihnen gebühren. Vier Stimmen verdienen besondere Aufmerksamkeit. Johannes Calvin hat in seiner Institutio einen Grundsatz niedergelegt, der das Verständnis der Salbung Christi durch den Geist klärt. Calvin besteht darauf, dass Christus als Mittler nicht in seiner bloßen Gottheit handelt, sondern in beiden Naturen, und dass die menschliche Natur für ihr Werk durch den Geist ausgerüstet werden musste. Er schreibt, dass der Geist nicht sparsam auf Christus ausgegossen wurde, sondern in solcher Fülle, dass Christus die Quelle ist, aus der wir alle schöpfen. Was Calvin hier festhält, ist die grundlegende reformierte Unterscheidung: Die Gottheit Christi bedürfte keiner Salbung, sie ist die Quelle aller Gaben. Aber die Menschheit Christi, obgleich sündlos, war geschöpflich und bedürfte der Ausrüstung durch den Geist, um das Mittlerwerk zu vollbringen. Calvin verbindet dies sogleich mit der Heilsgewissheit des Gläubigen: Derselbe Geist, der auf dem Haupt ruht, fließt auf die Glieder herab. Die Salbung Christi ist das Urbild unserer Salbung. Was der Geist in ihm ohne Mess wirkte, wirkt er in uns nach Mess, aber es ist dasselbe Werk: Gemeinschaft mit dem Vater, Ertötung der Sünde, Belebung zum Gehorsam. Heinrich Bullinger, Zwinglis Nachfolger als Antistes am Zürcher Großmünster, entfaltete die Lehre vom Geist in einer Weise, die für die eidgenössische Frömmigkeit prägend wurde. In seiner zweiten helvetischen Bekenntnis von 1566, die von Zürich bis Genf, von Bern bis Schaffhausen angenommen wurde, bekennt Bullinger, dass Christus mit den Gaben des Heiligen Geistes ohne Mess gesalbt worden sei. Der Zürcher Reformator betont, dass diese Salbung nicht nur für Christus selbst geschah, sondern für die ganze Kirche, deren Haupt er ist. Der Geist, der auf Christus ruht, ist derselbe Geist, der die Kirche belebt, die Predigt wirksam macht, die Sakramente zu Gnadenmitteln erhebt und die Herzen der Gläubigen zum Glauben öffnet. Bullingers Innigkeit verbindet die Lehre stets mit der Erfahrung: Wenn du im Gebet Kraft suchst, im Kampf gegen die Sünde Beistand, im Leiden Trost, so blicke auf Christus, den Gesalbten, und wisse, dass der Geist, der ihn ohne Mess erfüllt, dir mitgeteilt wird, so gewiss du durch den Glauben mit ihm vereinigt bist. John Owen hat der Wirksamkeit des Geistes in der menschlichen Natur Christi eine anhaltende Betrachtung gewidmet. In seiner Pneumatologia führt Owen aus, dass jeder Akt des Mittlerwerkes Christi in der Kraft des Heiligen Geistes vollbracht wurde. Die Empfängnis seiner menschlichen Natur geschah durch die Überschattung des Geistes. Sein Wachstum an Weisheit geschah durch die Erleuchtung des Geistes. Seine Wunder geschahen durch die Kraft des Geistes, Christus selbst schrieb sie dem Geist zu, als er warnte: Die Lästerung gegen den Geist werde nicht vergeben werden. Sein Gehorsam im Leiden wurde durch den Geist gestützt, denn es war durch den ewigen Geist, dass er sich selbst ohne Makel Gott darbrachte. Sogar seine Auferstehung geschah durch das Wirken des Geistes, denn Paulus erklärt, er sei erwiesen als Sohn Gottes in Kraft durch den Geist der Heiligung seit der Auferstehung von den Toten. Owen zieht daraus eine Folgerung, die unmittelbar das christliche Leben betrifft: Wenn der menschgewordene Sohn Gottes sein menschliches Leben nicht in eigener Kraft lebte, sondern in der Kraft des Geistes, wie viel mehr müssen wir es dann? Das Muster der Abhängigkeit Christi ist das Muster unserer Abhängigkeit. Der Geist, der Christus ohne Mess erfüllte, erfüllt die Gläubigen nach Mess, aber es ist derselbe Geist, der dieselbe Art von Gemeinschaft mit dem Vater bewirkt und dieselbe Art von Gehorsam hervorbringt. Christus ist nicht nur unser Stellvertreter, der an unserer Stelle gehorcht, er ist unser Vorläufer, der uns den Weg des Gehorsams zeigt, einen Weg, der nicht in Selbstgenügsamkeit beschritten wird, sondern in beständigem Vertrauen auf den Geist, den der Vater gibt. Jeder Gläubige, der die Unzulänglichkeit seiner eigenen Kräfte für das Leben gespürt hat, zu dem er berufen ist, darf daraus Mut schöpfen: Der Mittler selbst verließ sich in seiner Menschheit nicht auf seine eigenen Kräfte. Er betete. Er vertraute. Er hing vom Geist ab. Und der Geist, der ihn trug, trägt dich. Hermann Witsius, der niederländische Bundestheologe, dessen Werk über die Bünde zu den reichsten Darlegungen des Gegenstandes gehört, widmet dem Begriff des Bürgen sorgfältige Aufmerksamkeit. In seiner Ökonomie der Bünde unterscheidet Witsius zwischen einem Bürgen, der lediglich verspricht, dass ein anderer bezahlen wird, und einem Bürgen, der sich verpflichtet, die Schuld selbst zu tilgen. Christus ist der Letztere. Er steht nicht vor dem Vater und verspricht, dass sein Volk die göttliche Gerechtigkeit befriedigen werde, er weiß, dass sie es nicht können. Er verpflichtet sich, sie selbst zu befriedigen. Diese Bürgschaft umfasst zweierlei: Stellvertretung, er bezahlt, was wir schulden, und Vertretung, er handelt in unserem Namen. Witzius zeigt, dass die Bürgschaft Christi im ewigen Bund zwischen Vater und Sohn gründet, aber in der Zeit durch die Menschwerdung, den tätigen Gehorsam, den leidenden Gehorsam und die Fürbitte des Mittlers vollzogen wird. Jede Stufe des Werkes Christi ist eine Rate der bürgenden Zahlung. Und die Zahlung ist vollständig. Es gibt keine ausstehende Schuld. Der Bürger ist angenommen, die Verpflichtung ist getilgt, die Gefangenen sind freigelassen. Dies ist der rechtliche Realismus des Evangeliums, und Witzius möchte, dass jeder Gläubige ihn kennt: Wenn Christus dein Bürger ist, dann besteht deine Schuld nicht mehr. Sie ist bezahlt, nicht teilweise, nicht bedingt, nicht vorbehaltlich deiner Leistung. Vollständig bezahlt. Die Hand, die den Geist ohne Mess empfing, ist dieselbe Hand, die deine Schuld ohne Rest bezahlt hat. B.B. Warfield, der Theologe aus Princeton, hat in seinem Aufsatz über das Gefühlsleben unseres Herrn die Frage behandelt, wie Christus sündlos sein konnte und doch die ganze Skala menschlicher Regungen erlebte. Das Bekenntnis spricht von den allgemeinen Schwachheiten Christi, und Warfield besteht darauf, dass echte Regungen dazu gehören: Freude auf einer Hochzeit, Trauer an einem Grab, Zorn im Tempel, Angst in Gethsemane. Die Sündlosigkeit Christi bedeutet nicht, dass er unfähig war zu fühlen, was wir fühlen. Sie bedeutet, dass jedes Gefühl, das er erlebte, vollkommen auf seinen Gegenstand abgestimmt und von der Liebe zu Gott und dem Nächsten regiert war. Sein Zorn wurde nie zu Gereiztheit. Seine Trauer wurde nie zu Verzweiflung. Seine Freude wurde nie zu Leichtfertigkeit. Die Salbung mit dem Geist unterdrückte das Gefühlsleben Christi nicht, sie heiligte es, so dass die ganze Skala menschlicher Empfindungen zum Werkzeug vollkommener Gerechtigkeit wurde. Für den Gläubigen, der versucht ist, sein eigenes Gefühlsleben zu verachten, Tränen für Schwäche zu halten, Zorn für immer sündhaft, ist Warfields Einsicht zurechtweisend und tröstend. Christus fühlte tiefer, als du je gefühlt hast, denn seine Menschheit war lebendiger, vollkommener auf die Wirklichkeit abgestimmt als deine. Und er fühlte richtig. Das Werk des Geistes in dir zielt nicht darauf, dich gefühllos zu machen, sondern deine Gefühle, wie die seinen, angemessen und rein werden zu lassen. Anwendung für das reformierte Leben. Erstens, lass die Salbung Christi durch den Geist dich lehren, das christliche Leben in der Abhängigkeit von einem anderen zu führen. Viele Gläubige stehen unter dem Eindruck, die Heiligung sei ein Projekt der Selbstverbesserung, ein langsames Anhäufen von Tugend durch entschlossene Anstrengung. Aber das Vorbild der Menschheit Christi lehrt etwas anderes. Wenn der sündlose Sohn Gottes sein irdisches Leben nicht aus dem Schatz seiner eigenen göttlichen Kräfte lebte, sondern in beständigem Vertrauen auf den Heiligen Geist, wie kannst du dir einbilden, du werdest aus eigener Kraft in der Heiligung vorankommen? Christus betete die Nacht hindurch, ehe er seine Apostel erwählte. Christus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Christus trieb Dämonen durch den Geist Gottes aus. Christus brachte sich selbst durch den ewigen Geist dar. An jedem Punkt blickte die menschliche Natur des Mittlers von sich weg auf den Geist, der sie erfüllte. Deine Heiligung ist, wie seine Salbung, nicht eine Sache der Aufbietung innerer Kräfte, sondern des Empfangens dessen, was ein anderer darreicht. Der Geist, der auf Christus ohne Mess ruhte, wohnt nun nach Mess in dir, aber er ist derselbe Geist, und die Weise seines Wirkens ist dieselbe. Er macht dich nicht selbstgenügsam. Er macht dich von Christus abhängig, und durch Christus macht er dich heilig. Zweitens, lass die Vollständigkeit der Ausrüstung Christi jede Furcht zum Schweigen bringen, er könne dich nicht retten. Das Bekenntnis häuft Wendung auf Wendung: geheiligt, gesalbt, alle Schätze, alle Fülle, völlig ausgerüstet, um einen einzigen Punkt einzuprägen: dem Mittler fehlt nichts, was deine Errettung erfordert. Bist du unwissend? In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen, und er ist uns zur Weisheit gemacht. Bist du schuldig? Er ist dein Bürger, und deine Schuld ist bezahlt. Bist du befleckt? Er ist unbefleckt, und seine Reinheit wird dir durch den Glauben zugerechnet. Bist du schwach? Ihm ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben, und seine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Bist du furchtsam? Er ist der, dem der Vater geboten hat, das Amt auszuführen, und er wird das Werk nicht aufgeben, zu dem er beauftragt ist. Was immer deine Not ist, die Antwort ist in Christus schon vorhanden. Die Frage ist nie, ob er der Not begegnen kann. Die Frage ist nur, ob du die Not zu ihm bringst. Derselbe Geist, der ihn für sein Werk ausgerüstet hat, rüstet nun dich aus, im Glauben zu ihm zu kommen. Bleibe nicht fern, weil du deine Leere spürst. Der Mittler wurde gefüllt, gerade weil du leer bist. Seine Fülle ist für deine Armut. Drittens, lass die Tatsache, dass Christus das Amt nicht selbst an sich nahm, sondern vom Vater berufen wurde, dein Vertrauen in seine Mittlerschaft festigen. In menschlichen Angelegenheiten sind selbsternannte Fürsprecher unzuverlässig. Wer sich selbst zum Vertreter aufdrängt, mag eigene Interessen verfolgen, und wenn diese Interessen von den deinen abweichen, wird er deine Sache verlassen. Christus aber hat sein Amt nicht im Sinne eigenmächtiger Ergreifung angetreten. Er wurde vom Vater berufen, und die Berufung des Vaters trägt die Vollmacht des Vaters. Der Vater ist nicht unwillig, dich zu retten, und muss von einem barmherzigen Sohn erst überredet werden. Der Vater ist es, der den Sohn sandte, ihn mit dem Geist salbte, ihm das Gebot gab, das Amt auszuführen, alle Macht und alles Gericht in seine Hand legte. Deine Errettung hat ihren Ursprung im Willen des Vaters, wird vollbracht durch den Gehorsam des Sohnes und zugeeignet durch die Kraft des Geistes. Du hoffst nicht, dass Christus es schaffen möge, einen widerstrebenden Vater zur Annahme deiner Person zu bewegen. Der Vater, der Christus ins Amt rief, ist derselbe Vater, der dich zum Glauben ruft. Die ganze Dreieinigkeit ist an deiner Errettung beteiligt und keine Person der Gottheit wirkt gegen die andere. Ruhe in der Einheit des göttlichen Ratschlusses. Der Mittler, dem du vertraust, wurde von dem Gott berufen, den du fürchtest. Viertens, lass die Heiligkeit Christi dir nicht zur Schranke, sondern zur Zuflucht werden. Das natürliche Gewissen, zur Sündenerkenntnis erweckt, schreckt vor der Heiligkeit zurück. Adam verbarg sich unter den Bäumen des Gartens, weil er sich fürchtete. Jesaja rief, weh mir, ich vergehe, weil seine Augen den König, den Herrn Zebaoth, gesehen hatten. Petrus fiel Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Der Instinkt des Schuldigen ist, vor dem Heiligen zu fliehen. Das Evangelium kehrt diesen Instinkt um. Die Heiligkeit Christi ist keine Bedrohung für den bußfertigen Sünder, sie ist seine einzige Hoffnung. Wäre Christus nicht heilig, unschuldig, unbefleckt und von den Sündern geschieden, so könnte er nicht dein Hohepriester sein. Seine Geschiedenheit von den Sündern ist die Bedingung seiner Fähigkeit, Sünder zu retten. Das Lamm ohne Fehl ist das einzige Lamm, dessen Blut reinigen kann. Fliehe darum nicht vor der Heiligkeit Christi, sondern zu ihr. Seine Heiligkeit bedeckt deine Unheiligkeit. Seine Gerechtigkeit wird dir zugerechnet. Seine unbefleckte Natur ist das Kleid, in dem du vor dem Thron stehst. Was du in dir selbst nicht sein kannst, bist du in ihm. Was du in eigener Kraft nicht tun kannst, hat er in seiner Kraft getan. Die Heiligkeit, die dich verzehren würde, wenn du im eigenen Namen hintrittest, wird zu deiner Sicherheit, weil du in seinem Namen hintrittst. Fünftens, lass die Salbung Christi für sein Amt dich lehren, das Wirken des Geistes in deinem eigenen Leben zu schätzen. Es ist möglich, so auf Christus ausgerichtet zu sein, dass man den Geist vernachlässigt, als wäre er eine bloße Kraft oder ein Einfluss, nicht die Person, die unsere Vereinigung mit Christus bewirkt. Das Bekenntnis erlaubt dies nicht. Derselbe Geist, der den Mittler ausrüstete, eignet nun die Wohltaten des Mittlers den Erwählten zu. Derselbe Geist, der die menschliche Natur Christi heiligte, heiligt nun die deine. Derselbe Geist, der Christi Gehorsam trug, ermöglicht nun den deinen. Derselbe Geist, der Christus von den Toten auferweckte, wird deinen sterblichen Leib lebendig machen. Jede Gnadengabe, die du besitzt, jedes gute Verlangen, jedes Gebet, das über die Zimmerdecke hinausteigt, alles ist das Werk des Geistes, der Christus auf dich anwendet und dich Christus gleichgestaltet. Betrübe den Geist nicht durch Vernachlässigung. Lösche den Geist nicht aus durch Widerstand. Heiße sein Antreiben willkommen. Gib seinen Überführungen nach. Vertraue auf seine Kraft. Der Geist, der den Mittler ohne Miss erfüllte, ist der Geist, der in dir wohnt als Siegel und Unterpfand deines Erbes, und er wird sein Werk nicht unvollendet lassen. Sechstens, lass die Botschaft dieses Abschnitts dich in die Anbetung des ausgerüsteten Mittlers führen. Stehe still und betrachte, der ewige Sohn, durch den alle Dinge geschaffen sind, trat in den Jordan und ließ sich von Johannes taufen, obwohl er keine Sünde hatte. Der Himmel riss auf, der Geist fuhr herab, die Stimme des Vaters erklang. Der dreieinige Gott offenbarte sich an den Ufern eines schlammigen Flusses in der Einöde. Und der, auf den der Geist ohne Miss herabkam, wurde nicht in den Himmel entrückt, sondern in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Er, der alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis in sich trug, lernte Gehorsam durch Leiden. Er, in dem die ganze Fülle wohnte, hungerte und dürstete und war müde. Er, den der Vater zum Bürgen bestellt hatte, wurde für die Schuld seines Volkes zur Rechenschaft gezogen, als wäre sie seine eigene. Dies ist dein Mittler. Dies ist der, der für dich eintritt. Dies ist der, zu dem du betest. Jedes Mal, wenn du den Namen Jesu aussprichst, sprichst du den Namen dessen aus, der vom Vater berufen, vom Geist gesalbt und für dich zum Bürgen geworden ist. Lass das Staunen nie vergehen. Lass die Vertrautheit nie Gleichgültigkeit erzeugen. Der Mittler, der alle Macht und alles Gericht in seiner Hand hält, hat sich nicht geschämt, dich Bruder zu nennen, und er wird sich nicht schämen, dich vor dem Thron des Vaters zu bekennen. Gebet. Herr Jesus Christus, du gebenedeiter und einziger Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wir beugen uns vor dir in Verwunderung über die Fülle, die in dir wohnt. Du wurdest geheiligt und mit dem Heiligen Geist ohne Miss gesalbt, auf dass du völlig ausgerüstet wärest zu dem Werk, das der Vater dir zu tun gegeben hat. In dir liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Dem Vater hat es gefallen, dass in dir alle Fülle wohnen sollte. Du bist heilig, unschuldig, unbefleckt und von den Sündern geschieden, und dennoch schämst du dich nicht, uns Brüder zu nennen, und hast uns, die wir einst ferne waren, nahegebracht durch dein Blut. Wir bekennen, dass wir zu oft auf unsere eigenen Kräfte geblickt haben, um das Leben zu führen, zu dem du uns berufen hast. Wir haben vergessen, dass du selbst in deiner menschlichen Natur in beständiger Abhängigkeit von dem Geist lebtest, den der Vater dir ohne Miss gegeben hat. Vergib unsere hochmütige Selbstgenügsamkeit. Lehre uns, zu wandeln, wie du gewandelt bist, betend, vertrauend, nachgebend, gehorchend, in der Kraft desselben Geistes, der nun in uns wohnt, nicht ohne Mess, aber doch wahrhaft und rettend. Wir preisen dich, dass du das Mittleramt nicht selbst an dich gerissen hast, sondern vom Vater dazu berufen wurdest, der alle Macht und alles Gericht in deine Hand legte. Dies ist unsere Zuversicht, der Vater, der dich bestellt hat, uns zu retten, ist nicht unwillig, uns aufzunehmen, und der Geist, der dich für dein Werk salbte, ist nicht unwillig, dieses Werk an unseren Herzen anzuwenden. Die ganze Dreieinigkeit steht für unsere Errettung ein, und wir ruhen in der Einheit des göttlichen Ratschlusses. O gebenedeiter Geist, der du auf unseren Herrn ohne Miss ruhtest, ruhe auch auf uns. Heilige uns, wie du seine menschliche Natur geheiligt hast. Fülle uns mit aller Weisheit und Erkenntnis, wie du ihn gefüllt hast. Gestalte uns in sein Bild, nicht dass wir Mittler würden, denn ein Mittler genügt, sondern dass wir treue Zeugen des einen Mittlers sein, ein Leben führend, das seine Heiligkeit, seine Unschuld, seine Geschiedenheit von der Sünde widerspiegelt. Bewahre deine Kirche davor, sich je von der Genugsamkeit Christi zu geringeren Heilanden zu wenden. Behüte uns vor den Verlockungen einer Weisheit, die nicht in ihm zu finden ist, vor Heilmitteln, die nicht heilen können, vor Hoffnungen, die nicht sättigen können. Sei du uns Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Und wenn die Tage unseres irdischen Lebens vollendet sind, bringe uns in deine Gegenwart, wo wir den, in dem alle Fülle wohnt, nicht länger verhüllt, sondern von Angesicht zu Angesicht sehen und mit seinem Bild gesättigt werden sollen in Ewigkeit. Dir, o Christus, mit dem Vater und dem Heiligen Geist, sei alle Ehre und Herrlichkeit, Gewalt und Macht, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.